nicht fertig. Gut. Ja, passt. So, ich hoffe, dass ihr Halloween gut überlebt habt. Ein Fest, wo der Tod, Hässlichkeit, Grausamkeit gefeiert wird. Wir hatten auch Kinder bei uns vor der Tür und ich habe mir überlegt, wie kann ich noch grausamer sein als diese Kinder? Ich habe einfach die Tür nicht aufgemacht. Also es gab keine Bonbons, kein gar nichts, weil ich einfach nicht dahinter stehe. Ich bin eher einer, der das Leben feiert, Lechaim, und die Schönheit und die Güte unseres Gottes. Also als Christ haben wir mit Halloween und mit dieser Grausamkeit, mit dem Tod gar nichts zu tun. Wir feiern das nicht, wir feiern das Gegenteil. Und so wie Gottes Wort sagt, die, die mich hassen, die lieben den Tod. Also man sieht schon, wie diesen Hass gegen Gott ausarten kann, genau in das Gegenteil. Genau. Also heute habe ich mir für die Predigt eine gute Idee ausgeliehen von Frank Peretti. Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt. Es ist ein Buchautor, schreibt sehr schöne christliche Bücher, sehr spannende. Und der ist auch ein Comedian. Und also der ist sehr witzig, der kann Vorträge so halten, dass es nicht langweilig wird. Da dachte ich, ich leihe mir was aus. Deswegen komme ich später drauf. Also, lass uns vorstellen, dass ich vollkommen im Dunkeln bin. Also wirklich, ich befinde mich im Dunkeln, ich bin allein. Ich weiß nicht einmal, dass ich in einem Raum bin. Also wirklich stockdunkel, ich kann nicht meine eigenen Hände sehen. Das Einzige, was ich weiß, es gibt mich, ich denke und was ich machen kann, niemand ist da, ich höre nichts, ich sehe nichts, also ich fange an zu suchen. Und dann suche ich, ich sehe aber nichts. Ich versuche mit meinen Händen irgendwas anzutasten. Suche ich weiter und auf einmal, oh, was ist das? Ich sehe nichts, aber ich kann spüren, das ist ein Hocker, toll, wow, setz mich hin. Fühlt sich gut an. Endlich habe ich was gefunden. Etwas, was fest ist unter meinem Hintern ist. Es fühlt sich gut an. Und dann weiß ich, wow, endlich habe ich was gefunden. Ein Punkt. Und von hier an, nachdem ich meine Angst überwunden habe, da fange ich an, die Gegend zu erforschen. Aber sehr vorsichtig. Ich will ja diesen Punkt nicht verlassen. Traue ich mich weiter. Wow, gut, wieder zum Punkt. Ach, Mensch, fühlt sich gut an. Ich fange an zu forschen, meine Gegend. Eins, zwei, drei. Ich sehe ja nichts, ja? Ah, gut. Drei Schritte, muss ich halt zurück. Zwei, drei. Oh, mein Punkt, er ist immer noch da, ich habe es geschafft. Oh, das tut so gut. Nachdem ich meine Gegend inspiziert habe und habe versucht zu navigieren, bin ich wieder zu meinem Punkt und das fühlt sich so gut an. Und ich sage in meinem Herzen, wow, Gott sei Dank, ich habe einen Punkt gefunden, wo fest ist und jetzt weiß ich, wo ich bin. Genau. Oh, warum lacht ihr? Weil ich diesen festen Punkt nicht mehr zu meinem festen Punkt gemacht habe. Und das heißt, dass wir Christen, wir haben diese eigenartige Idee, dass es einen festen Referenzpunkt gibt, an dem wir uns beziehen, messen und so weiter. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, alles ist relativ und dass es keine Standards gibt, dass man seinen festen Referenzpunkt eigentlich nicht fest ist und dass man den beliebig hin und her bewegen kann. Und das heißt, oh, ich mag dich ganz besonders. Ich weiß nicht, zwar nicht, wie du lebst oder was du für eine Weltanschauung hast, aber hey, egal was es ist, Standard. Aber gleichzeitig merke, wenn ich zu nah da bin, dann diskriminiere ich andere Leute. Oh, da muss ich allem recht tun und da muss ich den Referenzpunkt hin und her schieben und alles ist relativ. Wir haben keinen festen Punkt. Alles ist relativ. Was nützt uns ein Referenzpunkt, wenn er nicht fest ist? Und was nützt uns ein Referenzpunkt, wenn er innerhalb unseres Herzens oder innerhalb unseres Verstandes ist? Er muss zwei Kriterien erfüllen. Er muss außerhalb von uns sein und zweitens muss fest sein. Aber, wie vorhin erwähnt, wir Christen, wir haben halt diese eigenartige Idee. Es muss ein fester Referenzpunkt geben, an dem wir uns beziehen und unsere ganze Philosophie oder Weltanschauung aufbauen. Ich meine, in der Naturwissenschaft, da gibt es überall feste Referenzpunkte. Es gibt zum Beispiel 0 Grad, das Wasser gefriert bei 0 Grad, dehnt sich aus, es gibt diese Anomalie, ne? Und von diesen 0 Grad, da geht man nach oben, hat man einen positiven Bereich, Temperatur, und da geht man nach unten. Aber es gibt diesen Nullpunkt, dieser Referenzpunkt 0 Grad. Es gibt auch einen Nord- und einen Südpol. Das hilft beim Navigieren oder Karten erstellen. Die Seemänner früher, die haben sich nach Sternen orientiert, weil nachts im Dunkeln, da hast du ja die Sterne, weißt nicht, wohin du musst, weißt nicht, woher genau du gekommen bist. Sonne und Mond bestimmen die Jahreszeit. Der Meeresspiegel dient uns als Referenzpunkt für die Höhe und Tiefe. Ja, also wir brauchen immer Referenzpunkte. Die Wissenschaft braucht Konstanten. 3,14 und eine ganze Menge Konstanten. Und die müssen zuverlässig sein. Die müssen fest sein, die dürfen sich nicht ändern. Sonst, wir sind die ganze Zeit mit dem Stuhl hin und her. Jeder braucht sich und jeder richtet sich nach diesen Referenzpunkten, um seine Philosophie oder Weltanschauung aufzubauen. Die Wissenschaft wäre gar nicht möglich ohne einen festen Referenzpunkt. Wir sehen eigentlich, dass diese Idee vom festen Referenzpunkt eigentlich gar nicht so eigenartig ist. Dass es offensichtlich ist, es muss was geben. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und Gott sprach. Also wenn ich nach dem Referenzpunkt bin, ich glaube, da müssen wir mit dem Anfang anfangen. So wie es ganz normal ist. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Im Anfang war das Wort. Bevor es Himmel und Erde gab und vor dem Anfang gab es Gott. Außerhalb unserer Zeit, außerhalb unseres Universums gab es Zeit. Der ewige Gott, der Herr, der Schöpfer aller Dinge, der Zeit und Raum und Materie erschaffen hat. In ihm ist kein Schatten der Veränderung. Darf Gott unser fester Referenzpunkt sein? Spricht viel dafür, dass Gott das sein darf? Ich glaube schon. Darf Gott das Maß aller Dinge sein? Oder sollen wir Menschen diese Aufgabe übernehmen? Sollen wir das tun? Haben wir wirklich Ahnung? Wer traut sich, einen Referenzpunkt zu erstellen und zu sagen, hey, das ist unser Referenzpunkt, danach richten wir uns. Schauen wir unsere Welt an. Die Menschen, die versuchen, seit es die Menschheit gibt, immer wieder Referenzpunkte zu erstellen. Die klügsten Philosophen und Wissenschaftler und was auch immer, die versuchen immer wieder, irgendwelche Referenzpunkte zu erstellen für uns Menschen. Aber das Resultat kann man sehen. Das Leid nimmt kein Ende, Chaos, Zerstörung. Und ich glaube, der Ursprung liegt darin, dass die ersten Menschen das Wort Gottes missachtet haben und haben gesagt, Gott gab uns sein Wort, hat uns eine klare Regel gegeben, aber wir wollen was anderes tun und wir wollen selber eigenen Regeln erstellen. Die ersten Menschen wollten wie Gott sein. Sie wollten selber die Bestimmer sein. Das Resultat: absolute Pleite. Getrennt von Gott. Das ist sehr bitter. Und jetzt ist die Frage, wenn die Missachtung des Wortes Gottes uns so ein Unheil gebracht hat über die ganze Menschheit, kann es sein, dass das Gehorsam gegenüber das Wort Gottes unsere Heilung und unsere Rettung ist? Für mich klingt das sehr logisch. Wenn wir das verworfen haben, was Gott uns gegeben hat, sein Wort, dann es kann sein und es ist sehr wahrscheinlich, dass unsere Rettung und unser Heil auch von Gottes Wort kommt. Von Gehorsam gegenüber das Wort Gottes. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. So, die Blätter auseinander. Und Gott sprach. Wenn der ewige Gott spricht, dann hat einen ewigen Wert. Es ist nicht irgendwer, wer einfach nur so seine Meinung äußert, sondern er nimmt seine Worte nicht zurück. Er ist kein Hitzkopf, der irgendwie in eine heiße Situation irgendwas gesprochen hat, ist ihm einfach rausgerutscht und der bereut es und sagt, puh, tut mir leid, dumm gelaufen. Sondern wenn Gott was spricht, aus seinem Charakter, aus seinem ewigen Zustand, dann hat es einen ewigen Wert auch für uns. Der Ratschluss des Herrn hat ewig Bestand. Die Gedanken seines Herzens von Generation zu Generation. Psalm 33, 11. Und auch diesen berühmten Zitat von Jesus: Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Er war Gott in menschlicher Gestalt. Er hat es ausgesprochen. Und der war auch derjenige, der das ganze Alte Testament bestätigt hat. Weil er Gott im Fleisch war. Der hat es immer wieder bestätigt. Ihr habt es gehört am Anfang, das und das. Aber ich sage euch, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst zu ihm nichts hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. 5. Mose 3,1. Darf Gott unser fester Referenzpunkt sein? Ich glaube immer mehr und jeden Tag neu. Ja, Gott darf was. Gott darf das. Gott darf unser fester Referenzpunkt sein. Er hat uns sein Wort gegeben. Es kommt von dem Schöpfer, vom ewigen Gott. Hat ewigen Bestand, ist vollständig, darf nichts hinzugefügt werden und darf nichts weggenommen werden. In zwei Worte gesagt, sola scriptura. Und das, was mich am meisten im Oktober erfreut, ist halt diesen Reformationstag. Ich muss immer wieder daran denken, was das bedeutet hat und was das auch für uns evangelischen Christen bedeutet. Vor 502 Jahren hat ein Augustiner Mönch dieses Prinzip, was Gott selber bestätigt hat, sehr ernst genommen. Sola Scriptura, allein die Schrift. Er ist von diesem festen Referenzpunkt Gottes Wort ausgegangen und hat die ganze kirchliche Tradition hinterfragt und hat mindestens 95 Verstöße entdeckt. Die meisten von euch wissen jetzt, dass ich von Martin Luther spreche und über den Reformationstag spreche, 31. Oktober 1517. Die einfache Idee dahinter ist, wenn Gott uns sein Wort gegeben hat, warum tun wir diesen ganzen zusätzlichen Gelump, was klar gegen Gottes Wort verstößt? Ich habe nichts gegen Tradition, ich habe nichts gegen Bräuche, aber sobald die gegen Gott klar verstößen und genau das Gegenteil sagen, die sind ja zu verwerfen. Die haben wir erfunden. Wir dachten, Ja, Gottes Wort ist gut, aber ist nicht genug. Aber Gott gab uns sein Wort. Und das reicht. Darf nichts weggenommen werden, darf nichts hinzugefügt werden. Ist es klug, Gott zu widersprechen? Ist es klug, das anzunehmen, was gegen Gottes Wort verstößt? Und ich glaube, da hat es wie am Anfang bei den ersten Menschen so angefangen. Hat Gott wirklich gesagt? Es fängt immer so an. Reicht dir die Bibel? Reicht dir das Wort Gottes, oder? Gibt es auch einige Sachen, die man gut findet und kann man sie doch nehmen? Und ja, hat Gott wirklich gesagt? Sei doch mal vernünftig. Ja, also die Bibel gibt klare Anweisungen. Und ich habe oft Leute gehört, die haben gesagt, sei doch vernünftig. Du brauchst nicht so genau nehmen. Du brauchst es nicht so genau. Benütz dein Verstand. Aber was, wenn mein Verstand verdunkelt ist von der Mächten dieser Welt, von dem Teufel? Sind die Menschen immer vernünftig? Ich glaube nicht. Und wenn schon, ist der Verstand über das Wort Gottes oder gehört in einem irdischen Gefäß, was sehr begrenzt und sehr, sagen wir mal so, schwach ausgestattet ist, im Gegenzug zur Weisheit Gottes. Es ist besser, wenn, das habt ihr bestimmt auch gehört, die Erfahrungen hat gezeigt, also wir machen Erfahrungen und manche Erfahrungen, die widersprechen Gottes Wort, aber hey, ich habe die Erfahrung gemacht und die ist so wichtig und ich erhebe meine Erfahrung über Gottes Wort und manchmal meine Erfahrungen oder meine spirituelle Welt sieht so aus wie Alice im Wunderland. Ich kann aus irgendwelchen Zylinder Hasen rausziehen oder was auch immer. Es kann sehr wir sein, was die Leute alles erleben und erfahren. Ich habe Leute getroffen, Leute, das ist meine Erfahrung, ich habe das erlebt und ich halte das für wahr. Aber es ist genau das Gegenteil von Gottes Wort. Wir haben vor einiger Zeit gab eine junge Frau, wir waren damals noch sehr jung, ja, bei unserer Hilfsorganisation in Rumänien kam eine junge Frau, hat Jesus in ihrem Herzen aufgenommen und war am Anfang begeistert, aber die hatte irgendeine Krankheit, womit sie nicht klargekommen ist. Und die hat angefangen, Yoga zu praktizieren und er hat gesagt, ich habe Erfahrungen gemacht, Yoga hat mir gut gemacht. Ich glaube, Buddhismus ist besser wie Christentum. Und die haben wir verloren, weil die gesagt hat, meine Erfahrung, hey, Erfahrung über das Wort Gottes. Und es gibt auch sehr, sehr viele fragwürdige Sachen, was die Menschen erfahren und sagen, oh, das ist besser wie Gottes Wort. Oder folge deinem Herzen. Aber was, wenn in dem Herzen nicht der Heilige Geist regiert? Boah, sagt das den Leuten, die irgendwelche abartige Neigungen haben. So, folge deinem Herzen. Oder bist verheiratet, aber deine Nachbarin ist hübsch und knackig. Deine Frau hat vielleicht schon 5 Kinder auf die Welt gebracht, hat, sagen wir mal so, ihre Spuren. Und dein Herz sagt, ah, sei doch vernünftig oder keine Ahnung. Soll man diesen Begierden des Herzens immer gehorchen? Wenn der Heilige Geist nicht da ist, dann sollte man das nicht tun. Und auch wenn das Herz mit dem Heiligen Geist auf Konfrontationskurs ist, wem gehorchen wir? Heiliger Geist, Gottes Wort oder unserem Herzen? Folge deinem Herzen. Nee, nicht immer. Nur wenn unser Herz im Schritttempo mit dem Heiligen Geist und mit der Schrift geht. Oder was spürst du dabei? Oder man liest ab und zu mal ein Bibelvers und dann kommt die Frage, was spürst du dabei? Ist es wichtig, was ich dabei spüre, oder das ist eher wichtig, was Gott mir sagen will? Ich bin nicht gegen Gefühle, versteht mich nicht falsch, aber die Gefühle, die können mit der Wahrheit gehen. Oder die können woanders hingehen, total auf dem falschen Weg. Das ist vielen Menschen oft passiert, dass sie auf ihr Wege gegangen sind, weil sie ihrem Herzen gefolgt sind. Deswegen müssen wir prüfen, was in unserem Herz ist. Ich weiß ganz klar, ein Beispiel aus der Bibel, da war der David, der war nicht mehr auf dem Schlachtfeld, der war zu Hause, seine Leute haben für ihn gekämpft und er war auf dem Dach und sieht die schöne Frau, Bathsheba. Und dann ist Ehebruch passiert, weil er seinen Wünschen nachgegangen ist. Und eine andere Bibelstelle steht, dass der Teufel dem David im Herz den Wunsch gelegt hat, das Volk zu zählen. Und Gott hat ihm gesagt, du sollst dein Volk nicht zählen. Und er ist dem Wunsch seines Herzens nachgegangen. Also der Teufel hat in seinem Herz manche Sachen eingepflanzt und hat den David animiert, gegen Wort Gottes zu handeln. Und es ist total schief gegangen. Hat er darunter gelitten, das Volk, sind sehr viele gestorben. Also, folge deinem Herzen. Nein, danke, nicht immer. Oder meiner Meinung nach. Also, im Gegensatz zu Gottes Wort. Ja, meiner Meinung nach sollte das so lieber machen. Und kommst du mir immer mit der Bibel und was soll das? Und meiner Meinung nach und so weiter. Wen interessiert meine Meinung, wenn Gott eine andere Meinung hat? Wer bin ich? Aber ihr seht immer wieder diesen humanistischen Gedanken, ich bin das Maß aller Dinge. Ich bin das Maß aller Dinge. Also sagt Gott, was er will, aber ich bin nicht mal 50 Jahre alt, ich bin der Nabel der Welt und ich habe eine bessere Meinung. Meiner Meinung nach, Leute, hört mir zu, meiner Meinung nach. Ich stelle mich im Mittelpunkt und ich bilde mir ein, dass ich der Schiedsrichter bin über das Wort Gottes. Ich habe eine bessere Meinung. Wen interessiert meine Meinung? Ganz ehrlich, Gottes Wort ist das, was zählt. Gott sprach und hat einen ewigen Wert. Wenn Gott spricht, dann ist mir meine eigene Meinung vollkommen wurscht, weil ich mich darauf verlasse, was Gott sagt. Und das ist wichtig. Wenn Gott mir sagt, etwas zu tun, meine Gefühle sollen zweitrangig sein. Man kann natürlich auch ein gutes Gefühl dabei haben, wenn alles stimmt, wenn ich vom Heiligen Geist erneuert bin. Aber wenn das nicht, just do it. Wenn Gott was sagt, just do it. Ihr kennt ja diese Werbung von Nike. Sola Scriptura, allein Gottes Wort, allein die Schrift. So wurde die Reformation gestartet. Ich glaube, Luther wollte nicht unbedingt eine Reformation starten, aber die ist einfach passiert, weil er gesagt hat, vor der katholischen Kirche damals, wenn ich Unrecht habe mit meinen Thesen und mit den Beweisen, die ich aus der Bibel bringe, dann beweist mir das Gegenteil. Und irgendwann mal geht es so weit und sagt, Sie sollen das Wort stehen lassen. Das ist ein ganz, ganz berühmter Spruch von Luther. Sie sollen das Wort stehen lassen. Und wieder zu Luther, das war, wo er das Neue Testament auf Wartburg übersetzt hat, da hat der Teufel ihm irgendwelche Sünden wieder in Erinnerung gebracht und hat ihm gesagt, Martin, du bist doch ein Sünder, was soll mit dir? Und was auch immer. Und sein Herz hat mit ihm durchgedreht. Also der hatte wirklich eine schwere Zeit, wo der Teufel ihn angeklagt hat über die alten Sünden. Und es ist so eine Sage, dass er halt diesen Gefäß mit Tinte genommen hat und hinter dem Teufel hergeschmissen hat. Und auch heute gibt es einen Fleck auf dem Schloss Wartburg, wo dieser Zeichen von seiner Wut gegenüber dem Teufel. Der Luther, der hat sich entschieden, du klägst mich an. Aber ich glaube lieber, was das in der Bibel steht. Mein Herz verklagt mich. Es ist mir aber wurscht. Ich weiß, wenn ich Jesus aufgenommen habe, dann bin ich vergeben. Dann bin ich ein Kind Gottes. Und ihr seht, diese Sache mit dem Gefühl und mit dem Herzen kann wunderbar sein, aber kann auch total daneben gehen, wenn unser Herz uns selber verdammt und fertig macht, was machen wir dann? Glauben wir, was unser Herz sagt oder was die Bibel sagt? Ich würde mich für das ewige Wort Gottes entscheiden. Was war die Reformation? Das war die Entrümpelung der Kirche. Viele Sachen, was da nicht hingehören, die mussten weg. Alte Sachen, die gegen das Wort Gottes waren. Wenn ich an die Entrümpelung denke, da denke ich auch an meine Garage. Also du musst über 7 Sachen, 8 Sachen drüber stolpern, bis du an das kommst, was du brauchst. Und die Ladies brauchen nicht lachen, sie müssen da an den eigenen Kleiderschranken denken. Sachen, die man vielleicht nicht mehr braucht, aber die sind da, da hängt das Herz, da hat man sie lieb gewonnen, da hat man sie getragen, wo so und so, aber die passen nicht mehr. Ne? Entrümpelung. Und ich glaube, meine Garage würde echt eine Entrümpelung vertragen. Manchmal suche ich ein Werkzeug und bevor ich das finde, da denke ich mir im Ernst, ich gehe lieber einkaufen, es geht schneller. Jetzt ist die Sache mit der Entrümpelung, Reformation. Was ist mit uns? Brauchen wir das? Also im praktischen Leben brauchen wir das. Es haufen sich Sachen wirklich an, die wir nicht brauchen. Die eigentlich gar nicht sinngemäß sind oder dazugehören. Was ist mit unserem Leben? Was ist mit unserer Familie? Mit unserer Gemeinde? Kann natürlich auch sein, auch wenn wir so toll freikirchlich sind, dass wir manche Traditionen lieb gewinnen und sie reinbringen. Aber wir müssen immer gucken, sind die Gottes Wort konform? Wenn wir sie brauchen und wenn sie im Einklang mit Gottes Wort gehen, dann Halleluja, einfach weiter. Es gibt auch schöne Traditionen, die Gott nicht widersprechen. Ist es für uns Gottes Wort unser Referenzpunkt? Und ich hoffe ja. Oder wir lassen die Situation absichtlich so im Nebel, weil wir Angst haben vor Veränderungen oder vor Konsequenzen. Martin Luther wurde sehr, sehr, sehr warm von der Mutterkirche aufgenommen. Die wollten ihn verbrennen. So warm haben sie ihn aufgenommen. Sehr warm aufgenommen. 100 Jahre vor ihm, Jan Hus, wurde in Konstanz für die heretischen Ideen, weil er auf die Bibel gepocht hat und hat gesagt, das ist unser Standard, das ist unser Referenzpunkt. Der wurde verbrannt in Konstanz. Martin Luther, das ist um ein Haar diese gleiche Strafe entgangen. Sehr warm aufgenommen, sehr, sehr warm. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich wünsche mir für jeden von uns, dass wir diesen Mut haben und sagen, hier stehe ich nicht, ich kann nicht anders. Das ist das Wort Gottes. Und ich kann mich an eine Diskussion erinnern mit einer Person und da habe ich einfach aus der Bibel gezeigt, ja, dieses Verhalten ist nicht okay. Und dann hat mir die Person so erwidert, ach, du wirst mir sagen und verbieten, dass das... Ich habe gesagt, nein, das tue ich nicht. Wenn du ein Problem hast, das sagt Gott. Es ist nicht mein Problem. Und das ist so befreiend, immer auf Gott zu zeigen, das sagt Gott. Ich habe es nicht erfunden. Das ist das Wort Gottes, er sprach zu uns. Und er hat seinen Charakter und seine Satzungen ausgedrückt und die sind fest. Es ist irgendwie befreiend. Ich verbiete dir gar nichts. Du kannst alles machen, was du willst. Aber irgendwann mal gibt es Konsequenzen, weil du das Wort Gottes missachtet hast. Es ist befreiend. Hier stehe ich kann nicht anders. Das ist Gottes Wort. Was haben wir davon, wenn wir so einen Referenzpunkt haben? Also in der ersten Linie Sicherheit. Ich fühle mich mit Gottes Wort sicher. Ich habe am festen Punkt, egal wie es mir geht, egal in welcher Lebenslage ich bin, in jeder Situation, ich renne dahin und ich fasse diesen Hocker an und ich freue mich, dass er es gibt. Ich freue mich, dass es das Wort Gottes gibt. Ich habe eine Sicherheit. Und Jesus in Matthäus 7 mit 24 sagt Folgendes: Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, ist einem klugen Manne zu vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Also wir können auf das Gottes Wort bauen. Das ewige. Der ändert seine Meinung nicht. Der steht zu seinem Wort und auf seinem Wort können wir wirklich bauen. Das ist absolut zuverlässig. Und ich habe eine Sicherheit. Orientierung. Also in diesem dunklen Raum, wo alle sagen, alles ist relativ und es gibt keine Wahrheit und du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. In diesem dunklen Raum, wo unsere Kultur sowas sagt, ich habe das Wort Gottes. Und es gibt eine Wahrheit. Und es geht nicht um meine Wahrheit und um deine Wahrheit. Mach mal das folgende Experiment. Geh zu deiner Sparkasse und sag der Frau am Tresen, ich will bitte von meinem Konto 10.000 Euro haben. Und die Frau sagt ganz höflich, tut mir leid, Sie haben nur 800 drauf. Deine Wahrheit, meine Wahrheit ist 10.000 Euro. Gib her die Kohle. Wird es funktionieren? Wird es nicht funktionieren? Weil es gibt eine objektive Wahrheit. Du hast nur 800 Euro auf dem Konto. Das funktioniert nicht. Und die Leute, die so laut schreien, es gibt keine Wahrheit, die wollen dich eine Wahrheit verkündigen. Ist das nicht witzig? Es ist wahr, dass es keine Wahrheit gibt. Also es ist, als würde man seinen eigenen Ast unter den Füßen absägen. Was haben wir, wenn Gottes Wort unser fester Referenzpunkt ist? Wir haben Würde. Gottes Wort sagt, wir sind in Gottes Bilde geschaffen. Und deswegen ist es falsch, den Menschen zu missbrauchen, zu töten. Die ganzen Gebote sind eigentlich zum Schutz der menschlichen Würde. Du sollst sie nicht bestellen und so weiter und so weiter. Das haben wir aus diesem Standard, aus diesem festen Referenzpunkt, was Gott ist, Gottes Wort. Was haben wir von Gottes Wort? Mächtigste Waffe im Kampf. Wir können kampflustig angreifen und irgendwelche Irrlehren köpfen oder wir können uns verteidigen. Jesus selber hat das gemacht. Es steht geschrieben, wo der Teufel ihn versucht hat, das war die beste Verteidigungswaffe. Es steht geschrieben. Könntest du in Gottes Wort deinen Referenzpunkt finden? Im Anfang war das Wort, richtest du dich danach? Und im Gottes Wort steht etwas Wunderbares. Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen Sohn für dich gab, damit du an ihn glaubst und nicht verloren gehst, sondern ewigen Leben hast. Und wenn man sich so von den ganzen Schriften und Satzungen sich so eingeengt fühlt, kann man in die Liebe Gottes einen Referenzpunkt finden. Kann man aus Liebe zu Gott manche Sachen machen und an seine Liebe festhalten. Ich glaube, das ist unser Ziel. Aus Liebe zu Gott uns auf sein Wort fokussieren und das tun, was Gott möchte. Genau. Das wünsche ich mir für euch und für mich und lass uns daran festhalten, was Gott uns gegeben hat. Sein Wort. Gott sprach. Amen.